Wir wollen beten. Großer Gott, du kennst unseren Weg. Du weißt um unser Aufstehen und Niederlegen. Du kennst unseren Ausgang und unseren Eingang. Herr, du kennst all unsere Schwachheit. Du weißt, dass wir Staub sind. Und Herr, wir leben aus deiner Gnade. Wir bitten dich, dass du uns an diesem Morgen neu stärkst durch dein Wort, kräftigst durch deinen Geist. Herr, dass wir neu lernen, auf dich zu schauen und nicht auf unsere eigene Kraft. Dass wir neu lernen, nach deiner Gerechtigkeit zu streben, in Heiligung dir nachzujagen und nicht den fleischlichen Begierden, die doch selbst uns zugrunde richten. Herr, wir bitten dich. Wir bitten dich, erbarme dich unser. Amen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Es bedeutet, manche Fähigkeiten brauchen Übung. In so manchen Situationen unseres Lebens, da gelingt nicht alles so, wie wir uns das selbst vorstellen oder wie es sein sollte. Man ist nicht schon von heute auf morgen gleich Meister seines Fachs. Nun, wer eine Ausbildung macht, der wird Fehler machen. Und vielleicht sagt dann der Chef, nun, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du bist noch ein Auszubildender. Mit diesem Spruch trösten Eltern ihre Kinder, wenn sie beim Fahrradfahren lernen, hingefallen sind. Oder so tröstet der Klavierlehrer den Schüler, wenn das Stück nur sehr entfernt an ein harmonisches Lied erinnert. Ja, wir Menschen, wir müssen vieles erlernen und wenn euch dieser Trostspruch schon einmal zugesagt wurde mit dem Meister, dann gehört ihr statistisch gewiss auch zu den 100% der Menschheit, die schon Fehler gemacht haben, die Prüfungen nicht bestanden haben, die vielleicht sogar gründlich auf die Nase geflogen sind, nicht nur beim Fahrradfahren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nun, als Christen glauben wir allerdings, dass ein Meister vom Himmel herabkam. Nicht gefallen, aber freiwillig aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um Menschen zu retten, um Menschen zu erlösen von der Herrschaft der Sünde und vor dem ewigen Fall und Frieden mit Gott zu schenken. Und ja, uns mit ihm, unseren Meister, in Ewigkeit zu verbinden, dass da, wo unser Meister ist, auch wir sein sollen. Dieser Meister, Jesus Christus, er lebte vollkommen sündlos. Ja, er hat keinen einzigen Fehler begangen. Nicht einmal ein schlechtes Wort ging über seine Lippen, sagt die Bibel. Da war nichts, er tat nichts Böses, ja, er dachte noch nicht mal etwas Böses, er hatte noch nicht mal eine falsche Motivation in irgendeinem seiner Handlungen. Doch es ist ein Trugschluss zu denken, dass alle Christen, die an Jesus glauben und die erfahren, wie ihr Leben so gründlich erneuert wird durch den Glauben und durch die Beziehung zu Christus. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass man mit der Bekehrung plötzlich schon ein Meister ist in der Heiligung. Keine Fehler mehr macht. Sünden im Leben gar nicht mehr aufkommen. Luther nannte es mit diesem lateinischen Satz Simul Justus et Peccator. Gleichzeitig gerecht gesprochen und sündig. Doch das ist keine Ausrede, dass wir irgendwie schnöde und fahrlässig weiter sündigen dürfen. Und es darf auch nicht Sünde kleinreden, als wäre das alles nicht so ernst, als wäre das nur so wie einmal hinfallen beim Fahrradfahren und alles nicht so schlimm, einmal pusten, einmal Spucke drauf und fertig. Niemals. Sondern was die Bibel uns anzeigt, ist, dass ein Christ in dieser Welt sündigt. aber trotzdem lernen soll, umso mehr gegen Sünde anzukämpfen. Lernen soll, umso mehr der Gerechtigkeit nachzujagen. Und wir nennen es Heiligung. Und in diesen Prozess hat der Herr uns hineingestellt. Einen jeden, den er aus der Herrschaft der Sünde herausgerissen hat, er steht in diesem Prozess der Heiligung. Von der Bekehrung bis zum Grab wird dieser Kampf nicht aufhören. Und von der Bekehrung bis zum Grab wird es dir nicht erspart bleiben, dass du von Sünde überführt wirst. Dass du merkst, wie du fällst, wie etwas gründlich daneben geht. Aber von der Bekehrung bis zum Grab darfst du nicht aufhören, daran festzuhalten und zu glauben. Es lohnt sich, dem Herrn nachzujagen. Es lohnt sich, in der Heiligung voranzuschreiten. Und auf diesem Weg, da gibt es Zeiten, da merkt man richtig, wir haben etwas gelernt. Ich bin hier gestärker geworden. Ich habe etwas geschafft. Ich habe etwas überwunden. Der Herr hat mir Gnade gegeben. Aber auf diesem Weg gibt es auch Zeiten, da wird uns bewusst, wie schwach wir sind. Und wie sehr wir noch geneigt sind, der Sünde nachzugeben. Wie schnell wir auf verkehrte Wege treten und in sündiges Verhalten zurückfallen, von dem wir vielleicht dachten, wir hätten es schon überwunden. Und jeder, der ernsthaft Christus nachfolgen wird, wird beides kennen. Die Sünde von Gläubigen ist eine Realität. Es gibt, in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Menschen, die sagten, ich habe aufgehört zu sündigen und zählten die Tage. Nun, wer meint, er hat keine Sünde, der betrügt sich selbst. Es ist eine ernstzunehmende, eine zu beklagende Realität, Sünde von Gläubigen. Eine Realität, die uns auffordert zu lernen und zu erstarken und zu kämpfen und zu ringen, aber eine Realität, die uns nicht hoffnungslos machen muss. Die uns nicht völlig verzagt machen muss. Und weil das so ist, stellt uns Gott in seinem Wort so völlig ehrlich und offen zwei Abschnitte der Bibel unmittelbar zusammen, die unterschiedlicher kaum hätten sein können. Abraham, der große Glaubensmann, er ist gleichzeitig auch Abraham, ein großer Sünder. Und die Bibel verschweigt seine Sünde nicht. Und wäre das das Einzige, was wir über Abraham wüssten, dann müssten wir zu Recht an seinem Glauben zweifeln, wenn wir nur von seiner Sünde hören würden. Aber Mose, er stellt uns Abrahams ganzes Lebensbild vor Augen, damit wir sehen, hier gibt es einen Prozess der Heiligung. Bei diesem Mann Abraham, hier gibt es große Glaubenserfolge und hier gibt es tiefen Fall. Aber wenn wir sein Leben betrachten, sehen wir einen Wachstum. Wenn wir sein Leben betrachten, sehen wir Heiligung. Oh, das ist uns eine wichtige Lehre. Hier gibt es Veränderung. Und darauf wollen wir achten, auch in unserem Leben. Nicht stolz zu werden da, wo gerade einmal etwas gut gelingt, aber auch nicht völlig zu verzagen da, wo wir in Sünde fallen, sondern zu schauen, ein Leben, ein Wandel in Heiligung, ein Wandel im Glauben. Es ist ein Prozess der Veränderung. Abraham lernt dazu. Er wird dem Meister immer ähnlicher. Aber wir wollen uns heute einen Text anschauen, wo er dem Meister so gar nicht ähnlich sieht. 1. Mose Kapitel 12, hier lesen wir die Verse 10 bis dem ersten Vers in Kapitel 13. 1. Mose Kapitel 12 ab Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen, und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharaos geholt. Und er tat Abraham ihretwegen Gutes. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagen: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und geh. Der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Frei heraus, Abraham sündigt hier in unserer Stelle. Es gibt einige, die versuchen, die ganze Geschichte zu erklären mit guten Motiven und richtigen Gedanken und relativieren so manche Aussagen, und am Ende wirkt Abraham wie ein Opfer unglücklicher Umstände. Doch das ist nicht das, was wir hier in der Bibel lesen. Wir lesen, wie ein gläubiger Mann in Sünde fällt. Wie ein Mann des Glaubens sündigt. Und ihr Lieben, das müssen wir heute hören. Die Sünde von Gläubigen. So ist die Predigt überschrieben. Die Sünde von Gläubigen. Und zunächst finden wir den Anlass zur Sünde. Natürlich ist Abraham nicht eines Morgens in Kanaan aufgewacht und dachte sich, na, was mache ich heute mal? Na, wie wäre es mit Sündigen? Ist genau das richtige Wetter dazu. Heute gehe ich mal sündigen. Nein, es gab natürlich einen Anlass zur Sünde. Ja, und den gibt es doch irgendwie immer. In unserem Predigtext wird beschrieben, es entstand aber eine Hungersnot im Land. Nun, das einzige Land, welches keine zusätzliche Erklärung bedarf, ist das Land Kanaan. Es ist das Land Kanaan. Genau da, wo Abraham nach Gottes Wort sein sollte. Nicht das Land Mesopotamien, nicht das Land Syrien, Kanaan. Genau auf diesem Land liegt die Hungersnot schwer, heißt es in unserem Text. Und der Zeitpunkt verwundert uns doch. Denn Hungersnöte sind manchmal in der Bibel die Strafe Gottes für den Ungehorsam der Menschen. Aber direkt in dem Abschnitt zuvor, da wird nicht Abrahams Ungehorsam gezeigt, sondern das Gegenteil, Abrahams Gehorsam, sein vorbildliches Glaubensleben wird beschrieben. Er ist nach dem Wort Gottes hinausgezogen aus Haran und ging nach Kanaan, und er war gehorsam und er war gottesfürchtig. Abraham hat doch alles richtig gemacht. Er ist aus Haran ausgezogen. Er hat getan, was Gott gesagt hat. Er hat Gott angebetet. Er hat überall einen Altar aufgebaut. Er ist im Land Kanaan, diesem Land der Verheißung, diesem Land, wo Gott ihm Segen versprochen hat. Und was kommt? Eine Hungersnot. Eine schwere Hungersnot. Nicht in Ur und nicht in Haran und nicht irgendwo dazwischen, sondern in dem verheißenen Land, just an dem Ort, zu dem Gott Abraham geführt hatte. Kennst du solche Momente, wo du treu dem Herrn nachfolgst und so manches aufgegeben hast zur Ehre des Herrn und ganz bewusst gehorsam warst, und Schritte im Gehorsam gegangen bist, die vielleicht nicht einfach waren, aber von denen du völlig überzeugt wärst, das ist der Wille des Herrn. Und du denkst dir, nun wird der Herr mir bestimmt Ruhe schenken. Und und mir Freude geben. Und ich kann einmal durchatmen. Und ich kann ein Stück weit einen Lohn genießen. Und was passiert? Es scheint alles zusammenzubrechen. Es scheint alles zusammenzubrechen. Der Weg, auf den Gott dich geführt hat, er scheint in eine Sackgasse zu führen. Ja, geradewegs in großes Unglück und nicht in Segen. Du hast dein reines Gewissen bewahrt nach dem Wort Gottes. Wolltest nicht lügen, nicht betrügen. Und was passiert? Du verlierst den Arbeitsplatz. Du kümmerst dich aufopfernd für andere. Und was passiert? Du wirst selber ernsthaft krank. Leidest unter Schmerzen. Du findest endlich eine Gemeinde, der du dich anschließen willst. Und was passiert? Es entsteht Streit und du verlierst deine Familie. Oder sonst irgendeine Not oder irgendein Tritt in dein Leben, irgendein Hunger, ein Mangel, ein Schmerz, der dich niederdrückt. Und du denkst, warum, Herr? Warum hier? Warum jetzt? Nun, wir können Abraham eins zugute halten. Er geht nicht nach Haran zurück. Er zieht auch nicht nach Ur zurück. Er sagt nicht, ach, das Ganze ist irgendwie nur ein Missverständnis gewesen. Ich kehre einfach zurück, da wo ich hergekommen bin. Das macht er nicht. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass er seinen Glauben nicht aufgibt. Diese Hungersnot, es ist eine Prüfung seines Glaubens. Ja, es ist eine Versuchung. Und bei solchen ernsten Umständen haben schon viele den Glauben ganz verleugnet. Wie wir gelesen haben, Christus mit Füßen getreten. Und sind ganz in die Welt zurückgekehrt. Haben gedacht, komm, das hat alles keinen Zweck mit Gott. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich kehre in mein altes Leben zurück. Nun, so ist es bei Abraham nicht. Er glaubt an die Verheißungen Gottes, dass Kanaan seinen Nachkommen gehören soll. Er glaubt daran, dass Gott ihn segnen will, wie er verheißen hat. Er glaubt daran, dass Gott ihn aus Ur herausgeführt hat. Er verwirft nicht alles, er geht nicht zurück. Aber wie kann es weitergehen? Wie kann es denn weitergehen? Bleiben kann er ja auch nicht, denkt er sich, sonst verhungert er. Also was macht er? Er zieht noch weiter in den Süden und will für eine Zeit als Fremder in Ägypten leben. Kanaan soll sein eigentliches Land bleiben, selbst wenn er auch dort noch keinen bleibenden Ort hatte, keinen Besitz. Aber er geht nicht nach Ägypten, um dort dauerhaft zu siedeln. Er geht nicht dahin, um den ägyptischen Pass zu beantragen. Nein, er will dort als ein Gast wohnen, als ein Fremder. Sich für eine Weile dort aufhalten, bis die Hungersnot vorüber ist. Irgendwie diese schwere Phase irgendwie überstehen. Und solange Gott es nicht verboten hat, ist das durchaus eine denkbare Überlegung. Gibt es einen Ort, wo ich überleben kann? Obwohl auffällig ist, wie wenig Gott vorkommt in diesen ersten Versen. Nämlich gar nicht. In diesen ersten Versen kommt Gott nicht vor. Was auffällig ist, wenn man bedenkt, wie oft er erwähnt wird in den Abschnitten davor und danach. Aber so oder so ist es eine Notsituation, eine beängstigende Situation, schwierige Umstände. Und diese werden zum Anlass, aus der heraus die Versuchung zur Sünde wächst. Und gerade diese Momente zeigen, wie es um den Glauben gerade steht. Wird Abraham seinen Glauben bewähren? Oder wird er bei dieser Prüfung durchfallen? Das erfahren wir zweitens in dem Fortgang in Sünde. Es beginnt hier mit der Erstellung eines Plans. Abraham und Sarai stehen kurz vor der Grenze zum Land Ägypten. Und Mose scheint das hier besonders zu betonen. Diesen Zeitpunkt, Vers 11, und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai. Merkt ihr? Also er war noch gar nicht im Land, er hat diese Grenze noch nicht überschritten. Als er nahe daran war, da unterredet er sich mit seiner Frau Sarai. Da, wo man die Grenze vielleicht schon sieht am Horizont, da ist Ägypten. Aber noch bevor sie hineingehen, da macht Abraham sich Gedanken und er schmiedet einen Plan. Und auch das ist erst einmal nicht verkehrt. Viele Sünden geschehen aus dem Affekt. Also gerade, weil man nicht drüber nachgedacht hat. Weil man irgendwie unbesonnen in etwas hineinrauscht und plötzlich weiß man, hat keine Zeit, darüber nachzudenken und man macht irgendwie so intuitiv genau das Falsche. Aber Abraham, er nimmt sich die Zeit, noch bevor er diese Grenze überschreitet, darüber nachzudenken, was tue ich hier? Was mache ich? Wie könnten die Szenarien aussehen? Wie muss ich mich verhalten? Nun, Abraham, er macht einen Plan, aber so weise auch der Zeitpunkt seines Plans war, der Plan war es nicht. Abraham beurteilt zunächst die Situation und er findet offensichtlich nur zwei Szenarien realistisch. Zwei Dinge, die passieren könnten. So vereinfacht er das. Entweder in Ägypten verhungern, in Kanaan verhungern oder in Ägypten erschlagen werden. Das sind die beiden Szenarien, die möglich sind. In Kanaan verhungern oder in Ägypten erschlagen werden. Hört sich beides nicht so gut an, oder? Die Folge ist also, es muss eine List her. Den eigenen Magen kann man nicht so leicht betrügen, aber Menschen kann man überlisten. Also plant Abraham ein wenig zu tricksen, damit er am Leben bleibt. Nun ist an dieser Rechnung irgendetwas falsch. Klingt doch ganz logisch, oder? Sterben will man nicht. Also muss man irgendwie einen anderen Weg finden. Nun, das Leben ist oft etwas vielschichtiger, als es für Abraham und auch für uns bei vielen Entscheidungen wirkt. Sei besonders wachsam, wenn die Situation so wirkt, als gäbe es eigentlich nur zwei oder drei schlechte Wege. Wenn die Situation sich bei dir so vereinfacht darstellt, als gäbe es eigentlich nur schlechte Ausgänge. Heutzutage wird oft zu Recht beklagt, dass viele Diskussionen nur noch in so einem Schwarz-Weiß-Denken stattfinden. Zwei Lager, zwei Extreme und nichts dazwischen. Und man bekämpft sich nur und da ist nicht irgendwie etwas, dass man aufeinander zugehen kann, nicht irgendwie, dass man einen Kompromiss finden kann, keine Grautöne dazwischen. Ja, in vielen Bereichen ist es tatsächlich, was wir gerade sehen. Nun, es gibt Dinge, da gibt es nur Schwarz-Weiß. Aber in vielen Entscheidungen unseres Lebens ist es nicht so. Ist es nicht so. Und gerade wenn es so scheint, als gäbe es eigentlich nur schlechte Auswege, sei umso mehr bedacht, ob du hier nicht mit zu wenigen Faktoren rechnest. Aber schlimmer noch als ein Schwarz-Weiß-Denken ist bei Abraham sein Schwarz-Schwarz-Denken. Da, wo eigentlich alles hoffnungslos ist und es den Mut der Verzweiflung braucht. Abraham sagt: Ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist und es wird geschehen. Erstmal ein Kompliment an seine Frau. Aber in diesem Zusammenhang doch ein gefährliches Wissen. Da, wo man so völlig überzeugt ist, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Ich weiß ganz genau, wie die Sache laufen wird. Oder denke gründlich nach. Ist es so? Hätte Gott nicht Abraham und die Seinen trotz einer Hungersnot in Kanaan versorgen können? So wie er es später mit dem Volk Israel getan hat in der Wüste? Hätte Gott nicht mit einberechnet werden können? Oder auf der anderen Seite, sind die Ägypter wirklich ein so lüsternes und mordendes Volk, wie Abraham sie beschreibt?
Sobald die dich sehen, wollen sie dich haben und dann werden sie mich niederschlagen. Natürlich, ich weiß, dass es so ist.
Ist es so? War das vielleicht nur ein Gerücht, was man in Kanaan über die Ägypter sagte? Hörensagen über die bösen Sitten fremder Völker? Am Ende unserer Geschichte scheint es so, dass der Pharao ein höheres Maß an Moral und Anstand besitzt als Abraham, der Mann Gottes. Abraham ahnt jedenfalls, dass die Ägypter die Schönheit Sarais bemerken werden. Und das ist nicht verkehrt, es kommt tatsächlich so. Vielleicht hatte sie Gesichtszüge, die man in Ägypten nicht so oft sah. Und obwohl Sarai mindestens 65 Jahre alt war, damals so in der Mitte ihres Lebens, war die Schönheit ihres Angesichts auffällig. Doch es sorgte bei Abraham für eine Angst, für eine Sorge, ja, für eine ganz böse Vorahnung. Mehr noch, für eine Gewissheit. So wird es laufen. Das ist der einzige Weg, wie es gehen wird. Abraham verlangt von Sarai auf jeden Fall, dass sie sich als seine Schwester ausgibt. Das ist irgendwie auch wahr. Kapitel 20 wird beschrieben, Sarai war tatsächlich Abrahams Halbschwester. Aber es ist natürlich nur die halbe Wahrheit und damit oftmals eine ganze Lüge. Denn sie ist nicht nur seine Schwester, sondern vor allem auch seine Frau. Und wie Mose es so wunderbar an dieser Beschreibung unterstreicht, es wird immer seine Frau Sarai genannt. Aber dann, als sie in Ägypten sind, da sehen die Hofbeamten die Frau. Und die Frau wird in das Haus des Pharao gebracht. Das ist also Abrahams Plan, um zu überleben. Sarai, du bist meine Schwester, dann wird alles gut. Gib dich einfach als meine Schwester aus. Und irgendwie hat es den Anschein, dass hier der Plan auch schon zu Ende ist. Wie geht es dann weiter? Gibt es irgendwie eine Fortsetzung? Wenn A, dann gleich. Gibt es hier irgendwie Varianten noch? Nein, sag einfach, du bist meine Schwester, dann wird schon alles laufen. Kurz gedacht, dieser Plan. Und eine Lüge, so denken wir oft, können wir uns ruhig mal erlauben. Dann wird alles einfacher, irgendwie um diesen einen Hügel rum muss ich einmal kommen mit einer Notlüge und dann wird es schon irgendwie rollen. Und du denkst dir, das wird genügen. Noch vor der Grenze zu Ägypten vereinbaren sie also diesen Plan, dass sie sündigen werden, indem sie mit einer Halbwahrheit betrügen, eine Vereinbarung zur Sünde. Doch was noch erschreckender ist, als dieser kühl kalkulierte Plan zur Sünde, ist die Motivation des Plans, die wir hier sehen. Letztendlich ist Abrahams Plan verblüffend selbstsüchtig. Ist euch das aufgefallen? Und ich denke, wir können es nicht schönreden. Abrahams Plan sieht vor, dass er seine Frau Sarai wie eine Prostituierte hergibt, um selbst am Leben zu bleiben. Er glaubt, Sarais Schönheit wird sie so oder so am Leben erhalten. Aber wenn er als ihr Ehemann auftrete, dann werden sie ihn erschlagen. Wenn er sich aber als ihr Bruder vorstellt, werden sie es ihm gut gehen lassen, um Sarai zu gewinnen, um ihretwillen. Wie es hier heißt, damit es mir gut geht und um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Abraham sieht vor, Sarai herzugeben, um am Leben zu bleiben. Nun, Sarai, du willst doch nicht, dass ich sterbe, oder? Aber was ist mit Sarai? Was verlangt er da von ihr? Was für einen Weg mutet er ihr zu? Wenn er damit rechnet, dass seine Frau ihm in Ägypten genommen wird, ist es immer noch die beste Option, nach Ägypten zu gehen? Und wäre es nicht besser, zur Not bei der Verteidigung seiner Frau zu sterben, als sie berechnend zu verkaufen? Vielleicht hatte Abraham sogar theologische, geistliche Gründe. Sarai, du weißt doch, Gott hat mich auserwählt.
Und meine Nachkommen sollen das Land erben. Durch mich soll der Segen zu allen Nationen kommen. Nun tut mir leid, aber ich muss doch um Gottes Willen am Leben bleiben. Ich muss doch die Verheißung aufrecht erhalten. Ich bin doch im Auftrag des Herrn unterwegs. Sarai, du musst diese Kosten halt mittragen. Meinte Abraham vielleicht, dass die Verheißungen und das Versprechen Gottes durch ihn selbst gewährleistet werden müssen? Muss er für die Erfüllung sorgen, anstatt dass Gott fähig ist, sein Versprechen selbst zu halten und zu erfüllen? Die Prüfung durch die Hungersnot führt Abraham zu einem Vertrauen nur noch auf sich selbst, auf seine Pläne, auf seine Ideen, auf seine Wege. Er hat Selbstbewusstsein, aber scheinbar kein Gottesbewusstsein zu diesem Zeitpunkt seines Lebens. Gott kommt überhaupt nicht vor in seinen Gedanken. Er fällt nicht ab vom Glauben, aber er fällt im Glauben. Er strauchelt. Er wird blind für die geistliche Realität, für die Gegenwart Gottes. Wir sehen hier keinen Altar, den er aufbaut vor der Grenze zu Ägypten. Gott ist ihm irgendwie aus den Augen gekommen. Und wir sehen, die Sünde fängt im Herzen an. Da, bei den Motiven seines Herzens, die zu seinem Plan führen. Da, wo der Unglaube das Herz betäubt und Gott scheinbar mit ihm nicht mehr zu rechnen ist. Und man irgendwie einen Plan schmieden muss in dieser Not. Und da, wo das eigene Ich immer größer wird, wo alles von mir abhängt. Vielleicht bist du gerade in einer solchen Prüfung, in solch einer Entscheidung, in solch einer Situation. Und du siehst keinen anderen Ausweg, als so manche dunkle oder krumme Nebenwege zu betreten. Weil irgendwie ist diese Situation ja so, wie sie ist und du siehst keinen Ausweg und irgendwie muss Gott das ja so zugelassen haben. Und du stehst an der Grenze und denkst, nun, ich muss mir halt einen Plan machen. Eine kleine Sünde ist schon nicht so schlimm. Vielleicht kann ich damit eine größere Not abwehren. Ist das nicht im Sinne Gottes? Nun lass dich warnen heute Morgen. Eine Sünde bleibt niemals eine Sünde. Jede Sünde zieht weitere Sünden nach sich. Eine Lüge bleibt keine Lüge. Und das sehen wir an den verheerenden Konsequenzen des Plans. Abrahams Vorahnung war durchaus nicht ganz verkehrt. Und zwar diese Ahnung, dass die Schönheit Sarais sichtbar wird. Besonders Eindruck erweckt bei den Ägyptern. Sarai war der absolute Hingucker in Ägypten. Da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und womöglich hat gerade die Tatsache, dass sie scheinbar nur die Frau war und nicht seine Frau, die Beamten umso mehr dazu veranlasst, diese alleinstehende, attraktive Frau vor dem Pharao zu rühmen. Mir scheint, es ist dieses fehlende Possessivpronomen, dass es nicht seine Frau hier genannt wird, sondern die Frau. Es ist, als würde dieser Plan erst gerade dazu führen, dass die Ägypter nicht sagen, oh ja, das ist seine Frau, damit haben wir nichts zu tun. Sondern gerade dieser Plan, gerade diese Lüge führt zur weiteren Sünde. Dass sie anfangen, selbst lüsternd auf sie zu schauen, Ehebruch zu begehen in ihrem Herzen. Und dann, dass sie dahin gehen und zum Pharao und sie rühmen und darum werben, er solle sie doch zur Frau nehmen. Und er nimmt sie auch gleich in seinen Harem auf. Sie wird in sein Haus geholt. In wenigen Worten wird das hier beschrieben und man kann sich nicht vorstellen, was für eine Not dahinter steht. Und das Ganze wird besiegelt mit einer großen Bezahlung, wahrscheinlich ein Brautpreis. Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Abraham ist reich. Aus der Hungersnot in Kanaan kommt er nach Ägypten und er ist reich.
Doch gleichzeitig ist er in einer erbärmlichen Situation. Alles, was wertvoll ist, hat er verloren. Er ist reich und hat alles verloren. Was auch immer er gedacht hatte, wie es ausgehen soll. Was auch immer er gedacht hat, wie sein Plan funktionieren soll. Das Ergebnis ist katastrophal. Der Hunger ist zwar weg, aber zu welchem Preis? Sünden haben Konsequenzen, auch im Leben von Gläubigen. Und manche Sünden, sie wirken noch lange nach. Was wird Abraham sich für bittere Vorwürfe gemacht haben, die Ehre seiner Frau so leichtfertig und fahrlässig verkauft zu haben? Mit einer Lüge, Unzucht und Ehebruch heraufbeschworen zu haben, ja, vielleicht mitveranlasst zu haben. Und wie sollte Abraham jemals zurück nach Kanaan gehen? Jetzt, wo seine Frau im Haus des Pharaos gefangen ist. Wie hätte er es übers Herz bringen können, wieder zurückzugehen? Und wie sollte er Nachkommen zeugen, wenn seine Frau einem anderen verkauft wurde? Es ist doch alles dahin. Alles, woran er glaubte. Alles, was Gott ihm zugesagt hatte. Sein Plan hat alles vernichtet, alles zerstört. Und wie lange wird es wohl ihre Ehe ihre Liebe noch beschwert haben, diese Episode in Ägypten. Narben, die noch lange schmerzen. Sünden von Gläubigen haben Konsequenzen. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Zu den weiblichen Sklavinnen gehörte wahrscheinlich eine junge Frau namens Hagar, eine Ägypterin. Und das wird noch viele Jahre später für Leid sorgen, was hier in Ägypten angefangen hat. Wir sehen hier einen verheerenden Fortgang in Sünde. Aus einem unfertigen Notfallplan mit einer irreführenden Halbwahrheit wird eine heftige und tragische Lawine losgetreten und es scheint, als wären nun auch alle Verheißungen verschüttet gegangen. Oh, wie fatal die eigenwilligen Pläne von uns Menschen sind. Da, wo wir meinen, wir könnten das Steuer in die Hand nehmen, oh, da fahren wir voll gegen die Wand. Es sind nicht die Wege Gottes, sondern die Pläne des Menschen, die uns Unglück stürzen. Denkt einmal, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Abraham wäre bekannt geworden für ein großes, törichtes Scheitern. Und so ist es mit dir und mir. Wenn du dich auf deine eigenen Pläne verlässt, wird der Tag kommen, da wirst du vor Gott stehen und was du alles für ein wenig Reichtum und Bequemlichkeit und Zerstreuung aufgegeben hast, alles Wertvolle verspielt hast, aufgrund von Sünde, wird dir offenbar werden. Du wirst sehen, wie deine eigenen Entscheidungen, deine eigenen Pläne dich völlig in den Ruin getrieben haben. Das wäre der Ausgang jeden menschlichen Lebens, so was wir hier bei Abraham finden. Völliger Ruin. Aber die Geschichte ist in unserem Text hier nicht vorbei. Und sie muss auch für dich und mich nicht hier enden. Denn wir erfahren von drittens der Rettung aus Sünde. Hört einmal, wie Vers 17 beginnt. Der Herr aber. Das ist der bedeutendste Teil der ganzen Erzählung. Der Herr aber. Bis hierhin ist Gott nicht vorgekommen. Warum? Weil er nämlich nicht vorgekommen ist in den Gedanken und Plänen Abrahams. Aber hier, als alles verloren scheint, als die Pläne Abrahams in diese völligen Katastrophe münden, da greift Gott ein und übernimmt das Zepter des Handelns. Abraham hatte keine Pläne mehr, keine Listen, die, wie er Sarai zurückbringen könnte, keine Hoffnung mehr auf einen guten Ausgang. Abraham ist am Ende. Der Herr aber. Er ist nicht am Ende. Er ist nicht am Ende. Er schlägt den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, sodass er sich an nichts mehr erfreuen kann. Und er sucht nach den Ursachen für diesen Fluch. Und wir wissen nicht, wie er zu der Information kommt, aber ob Sarai am Ende vielleicht die Wahrheit offenbarte oder ob der Herr dem Pharao in einem Traum diese Wahrheit aufzeigt oder auf eine andere Weise kundtat. Auf jeden Fall kommt die Wahrheit ans Licht. Die Wahrheit kommt ans Licht. Der Herr aber, er greift ein und die Wahrheit kommt ans Licht. Die Lüge wird offenbar. Und Freunde, die Wahrheit wird am Ende immer offenbar werden. Die Sünde wird am Ende immer aufgezeigt werden. Der Pharao merkt, dass er und seine Familie durch die Lüge Abrahams so leiden müssen. Auch das ist eine weitere Konsequenz der Sünde Abrahams. Eine Strafe Gottes über die Menschen. Und nun konfrontiert der Pharao Abraham. Der gottlose Heidenkönig hält Abraham eine saftige Bußpredigt. Was für eine Demütigung. Der, von dem Abraham sagte, so ein lüsternes und mordendes Volk, wenn die dich sehen, werden die mich erschlagen. Der Pharao wirkt hier wie ein Heiliger gegenüber Abraham. Wie einer, der ein viel schärferes moralisches Gewissen hat als Abraham. Der Pharao, er gibt Sarai sofort zurück und sagt, sie ist deine Frau. Sie ist deine Frau, nimm sie. Das wird es in der Menschheitsgeschichte nicht oft gegeben haben, dass ein König eine Frau aus seinem Harem einfach so zurückgibt. Er gibt sie zurück und sagt, siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und geh. Geh zurück auf den Weg des Herrn. Geh zurück auf den Weg des Gehorsams. Weiche von dem Weg der Sünde, der Selbstsucht, der Lüge. Geh zurück mit deiner Frau, an der du schuldig geworden bist. Kehr um und tue Buße. Und um sicherzustellen, dass Abraham auch wirklich geht, werden sie sogar von ägyptischen Soldaten eskortiert. Abraham darf am Ende sogar alle Geschenke behalten, die der Pharao ihm als Braut geschenkt gab. Ja, was für ein Wunder. Der Pharao war sehr erschreckt vom Herrn. Der Herr aber, er bereitet eine Rettung. Wo Abraham keinen Ausweg, keine Kraft, keine Mittel mehr hatte, da greift der Herr hinein. Und so ist es auch bei dir und mir. Wo auch immer du in Sünde gefallen bist, bleib nicht länger in der Lüge, sondern stell dich in das Licht Gottes. Bekenne deine Sünde. Versuche nicht, sie länger zu rechtfertigen oder irgendwie zu erklären. Abraham sagt nichts gegenüber dem Pharao. Keine Erklärungen, keine Entschuldigungen, keine Rechtfertigungen. Er schweigt. Er hat ihm nichts entgegenzubringen. Und so müssen wir auch sehen, da wo wir in Sünde gefallen sind, wir haben keinen Grund, irgendwie zu erklären, warum es vielleicht doch nicht ganz so schlimm war. Sondern uns in das Licht zu stellen, in das Licht des Wortes Gottes und zu bekennen, ja Herr, wir haben gesündigt. Bekenne deine Schuld und bitte Gott, dir herauszuhelfen. Der Herr aber, vielleicht denkst du, wenn ich das sage, das wird erst recht schlimm werden. Der Herr aber. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Und der Herr kann retten aus der Sünde. Tue Buß und kehre um. Und glaube nicht, ein listiger Plan rettet dich aus dem anderen. Der Fortgang der Sünde führt in den völligen Ruin. In die Verzweiflung. Egal, wie sehr vielleicht deine Nachbarn deinen Reichtum bewundern. Oh, guck mal, Abraham, er hat Kamele. Aber er hatte alle Hoffnung verloren. Tue Buße und kehre um und geh zurück auf den Weg, den der Herr dir in seinem Wort zeigt. Kehre ab von deiner Selbstgefälligkeit, von deiner Eigensucht, von deinen falschen Argumenten, von deiner verblendeten Beurteilung der Situation. Befiehl dich dem Herrn an und vertraue auf ihn. Er ist mächtig, auch in dein Chaos des Lebens hineinzusprechen, in deine Verzweiflung, in deine Hoffnungslosigkeit. Der Herr aber, er ist mächtig. Und wie genau rettet der Herr aus der Sünde? In unserer Geschichte spricht Sarai nicht, aber sie hat eine Hauptrolle. Ihretwegen glaubt Abraham am Leben bleiben zu können. Immer wieder heißt es hier, um deinetwillen und um deinetwillen werden sie mir Gutes tun. Um deinetwillen wird meine Seele am Leben bleiben. Und tatsächlich, der Pharao tat Abraham ihretwegen Gutes und schenkt ihr all die Güter. Und schließlich heißt es dann über den Pharao, dass er um Sarais Willen mit großen Plagen geschlagen wird. Es konzentriert sich hier alles auf Sarai in dieser Geschichte. Das Gute und das Böse, Segen und Fluch, sie hängen irgendwie mit ihr zusammen. Sarais Preisgabe wurde Anlass zum Guten oder zum Bösen in Abrahams Plan. Nun, in Gottes Plan ist es anders. Es ist nicht eine fahrlässige, selbstsüchtige Preisgabe der Frau, sondern in Gottes Plan gibt der Ehemann freiwillig sein Leben für seine Braut. Jesus kam vom Himmel herab, er der Herr und der Meister, und er opferte sich selbst für seine Braut, die Gemeinde der Gläubigen. Und seinetwillen, ja seinetwillen allein, dürfen wir, die wir glauben, alles Gute von Gott empfangen. Und alle Segnungen des Himmels schenkt uns Gott seinetwillen. Aber jeder, der Jesus Christus verachtet, der ihn mit Füßen tritt, über den wird der Zorn Gottes ausbrechen um seinetwillen, weil er den einen Retter und diese eine Rettung verschmäht hat. Wer nicht an Jesus glaubt, den erwartet das Gericht, der wird für seine Sünden sterben. Christus aber, er hat sich selbst für uns geopfert am Kreuz von Golgatha, nach dem Plan Gottes, diesem Ratschluss, den er schon ja, vor der Grenze, vor der Grundlegung der Welt in einem heiligen Bund beschlossen hat. Und das ist der Grund, warum wir gerettet werden können. Aus der Sünde des Unglaubens. Ja, wer du auch bist, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Am Kreuz hat er für unsere Schuld, für unsere Sünden bezahlt. Der Herr aber rechnet uns seine Gerechtigkeit zu. Erbarmt sich unser in Gnade. Und auch aus der Sünde im Glauben rettet er auf diese Weise. Wir, die wir glauben und straucheln und fallen, wir haben einen Meister, einen Herrn, der auch diese Sünden mit ans Kreuz genommen hat. Und du glaubst, und doch hast du diese Prüfungen nicht bewältigt, du glaubst, und doch bist du bitterlich gefallen, bleib nicht in Selbstmitleid liegen. Bleib nicht in Hoffnungslosigkeit zerstört am Boden. Denn wenn du glaubst, kann selbst die bittere Sünde uns nicht vom Herrn trennen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Nein, wenn du ein Christ bist, dann verlierst du selbst, wenn du in Sünde fällst, nicht den Reichtum, den du im Herrn hast. So wie Abraham, trotz seiner Sünde, reich aus Ägypten nach Kanaan zurückkam.
so sind auch wir, selbst wenn wir in Sünde gefallen sind und in all diesem Elend unsere Sünden bekennen und den Herrn um Vergebung bitten, wir dürfen dennoch als solche zurückkehren, die da reich sind an Vergebung der Sünden, reich sind durch Frieden mit Gott, reich sind als Erben des ewigen Lebens. Der Herr hilft dir auf und er leitet dich zurück zur Buße, zurück zum Land der Verheißung, zurück zu einem Leben in Heiligung. Und vielleicht das Wichtigste, was wir uns verinnerlichen müssen, wenn wir als Glaubende in Sünde fallen ist, stehe auf, tue Buße, gehe zurück, bleib nicht liegen. Rüstung wieder anziehen, im Glauben weitergehen. Ja, es gibt noch mehr Prüfungen. Steh auf und geh und lerne aus deinen Sünden. Steh auf und geh und preise Gott erneut für seine Gnade. Steh auf und geh, umso entschlossener der Heiligung nach. Steh auf und geh und warne andere, nicht so zu fallen, wie du es tatst. Steh auf und geh voran im Glauben an den lebendigen Gott, der mächtig ist zu retten.